Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Ja, wenn die Gondeln Trauer tragen. Was für ein Horrorschock für viele damals. Eine Familie und der ständig präsente Tod.
Meine Tochter ist tot. Sie hat keinen Sender unter ihrem Grabstein, über den sie uns irgendeine Botschaft schicken kann. Christine ist tot! Sie ist tot! Tot, 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 tot!
Hinter der deutschen Synchro verbirgt sich einer der großen Schauspieler der letzten Jahrzehnte. Wir erinnern an Donald Sutherland. Mit 88 ist er gestorben. Dann fragen wir, warum der bekannteste französische Nazi-Jäger, nämlich Serge Klarsfeld, angekündigt hat, ausgerechnet für die Le Pen-Partei zu stimmen. Dann beobachten wir Schauspielerin Caroline Peters bei einem Monolog über die Unmöglichkeit, miteinander zu reden, wenn man politisch Welten auseinanderliegt. Wir eröffnen ein neues Privatmuseum mit einer beeindruckenden Sammlung. Wir gehen nach Chemnitz, um zu erfahren, wie die Stadt den Klimawandel künstlerisch aufarbeitet. Und wir wollen wissen, woran die koloniale Aufarbeitung deutscher Museen zu scheitern droht. Ja, wie vielseitig doch dieser Schauspieler war. Was für ein Künstlerleben. Donald Sutherland, 88 ist er geworden und zeigte so eine immense Bandbreite. Wenn die Gondeln Trauer tragen, haben wir schon kurz eine Szene daraus gehört, dieser Horrortrip in Venedig damals in den frühen 70ern. Dann die Serie MASH oder auch, und damit ja, wenn man so will, generationenverbindend, die Hunger Games. Also die Tribute von Panem, das war der deutsche Verleihtitel, wo er einen fiesen Herrscher darstellt, der tödliche Spiele spielen lässt.
Doctor? Welcome! Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor.
Donald Sutherland. Christian Berndt erinnert an den großen Schauspieler.
So sehr haben wir uns aber lange nicht mehr geliebt.
Was schön?
Das Ehepaar hatte gerade leidenschaftlichen Sex. Das erste Mal seit langem, denn die beiden sind traumatisiert seit dem Tod ihrer kleinen Tochter. Der befreiende Liebesakt zwischen Julie Christie und Donald Sutherland aus dem Filmklassiker »Wenn die Gondeln Trauer tragen« hatte lange den Ruf der erotischsten Szene der Filmgeschichte. Es passt zur ungewöhnlichen Hollywood-Karriere Donald Sutherlands, dass ausgerechnet eine Sexszene im Zentrum seines Schaffens steht. Denn eigentlich fehlte dem dünnen 2-Meter-Mann für eine Hollywood-Karriere das passende Aussehen. Als Jugendlicher hat er seine Mutter einmal gefragt, ob er gut aussehe.
And my mother looked at me and went, "Your face has character, Donald."
Seine Mutter sah ihn an und antwortete, "Dein Gesicht hat Charakter."
It's not easy to know that you're an ugly man in a business like I'm in.
Es sei nicht einfach im Filmgeschäft, wenn man weiß, dass man hässlich sei. Aber Sutherlands Mutter hatte recht. Dieses Gesicht mit den stechenden Augen und den langen Zähnen machte Eindruck. Sutherland war gefragter Darsteller der großen Regisseure des internationalen Kinos. Federico Fellini gab ihm die Titelrolle in seinem Casanova-Film, weil er in Sutherland das Gegenbild des klassischen Verführers sah. Sutherland spielte Casanova als aus der Zeit gefallenen, existenziell verlorenen Erotomanen, eine Parodie auch auf die Sexwelle der 70er Jahre.
Der Mann muss sich in den tiefsten Abgrund stürzen und mit der gleichen Gewalt wieder emporgeschleudert werden. Beweg dich, beweg dich. Jetzt. Ach so.
Mit dem Schauspielern hatte der am 17. Juli 1935 in Kanada geborene Sutherland am Studententheater Toronto begonnen. Ein Star-Kritiker brachte ihn dazu, das Ingenieursstudium abzubrechen und nach London an die Schauspielakademie zu gehen. Seine Filmkarriere begann mit Horror-B-Movies. Der Durchbruch zum Weltstar war 1970 seine Rolle in Robert Altmans Kriegssatire MASH. Die Respektlosigkeit seiner Filmfigur gegenüber Autoritäten, die Sutherland mit seinem legendär fiesen Grinsen ausdrückte, traf den rebellischen Zeitgeist.
Ein paar Kameraden haben mich gebeten, Frank, Sie zu fragen, wie die Oberschwester eigentlich so im Bett ist. Ich meine, es...
Kümmern Sie sich um Ihre Sachen.
Im Ernst, ist sie besser als Selbstbefriedigung? Würden Sie sagen, dass sie wirklich intensiv mitgeht mit Stöhnen und so?
Ich meine, macht sie so...
Halten Sie gefälligst
Nein,
Ihre schmutzige
Frank,
Schnauze.
Oder macht sie so.
Sutherland wurde zum Gesicht des New Hollywood. Er spielte in Peculas düsterem Paranoia-Thriller Clued einen sensiblen Privatdetektiv, der sich in eine Prostituierte verliebt, gespielt von Jane Fonda. Die beiden wurden auch privat ein Paar und agitierten mit einem Tourneetheater gegen den Vietnamkrieg.
We're done with it forever and ever because we are the living and we will not be destroyed. If you make a war, if there are guns to be aimed, if there are bullets to be fired, if there are men to be killed, they will not be us.
Nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch waren die 70er Jahre Sutherlands wirkungsvollstes Jahrzehnt. Hier konnte er sein hintergründiges Spiel entfalten. Er zeigte eigenwillige Einzelgänger, die in an aus den Fugen geratenen Welt versuchen, nicht irre zu werden. Ob im Wahnsinn des Koreakrieges in MASH oder dem absurden Delirium von Wenn die Gondeln Trauer tragen. Dabei bewahrte er mit dem undurchdringlichen Lächeln, das diabolisch und mitfühlend zugleich wirken konnte, eine Mehrdeutigkeit, die ihn für ambivalente Charaktere empfahl. Im Agenten-Thriller Die Nadel spielte er einen Spion, der mit unfassbarer Kaltblütigkeit tötet, aber schließlich aus Liebe zugrunde geht. Er konnte solche gespaltenen Figuren mit beängstigender Glaubwürdigkeit spielen, aber einen Oscar hat er, außer für sein Lebenswerk, nie bekommen. Er sah sich als Schauspieler, aber eh als Erweiterung des Regisseurs, als seine Konkubine. Der Actor ist nur eine Extension des Directors. Diese symbiotische Verbindung mit Regisseuren sei wohl auch der Grund, meinte er, dass er mit keinem der großen Regisseure mehr als einmal gedreht hat. Jedes Drehende sei wie ein Beziehungsende gewesen.
Bertolucci, Fellini, Chabrol, Aldrich, Altman, none of those guys I'd ever work with again.
Trotzdem drehte er wie am Fließband und immer wieder wurde Sutherland als Bösewicht besetzt. Als er 1980 in Robert Redfords Familiendrama Eine ganz normale Familie als liebevoller Vater zu sehen war, bekam er ein Jahr lang keine neue Rolle. Sutherland war in vielen Nebenrollen zu sehen, aber ihm reichte oft eine einzige Szene, um sich einzuprägen. Wie etwa in Oliver Stones JFK, wo er einen undurchsichtigen, von der Korruption der Macht tief erschütterten Geheimdienstmann spielte. Seine Figuren bewahrten immer einen subversiven, ironischen Geist in den Filmen Hollywoods, zu dem er, wie er sagte, als Kanadier innere Distanz gewahrt hat. Diese Eigenwilligkeit wird in Hollywood fehlen.
Donald Sutherland, 88 ist er geworden und Christian Berndt erinnert an ihn. Also das war schon eine sehr überraschende Nachricht, die da zu uns gedrungen ist, dass ausgerechnet Serge Klarsfeld, der 88 Jahre alte Holocaust-Überlebende, einer der bekanntesten Nazi-Jäger überhaupt, hat er zusammen mit seiner Frau Beate Klarsfeld unter anderem Klaus Barbie, den sogenannten Schlechter von Lyon, gefunden und auch gejagt und auch zahlreiche andere NS-Verbrecher, Alois Brunner zum Beispiel. Dass ausgerechnet also dieser Serge Klarsfeld die Le Pen-Partei wählen will bei der nächsten Parlamentswahl. Das hat er jetzt verkündet und darüber wollen wir reden mit Jürgen Ritter, Literaturprofessor an der Sorbonne in Paris. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Er nennt dieser Serge Klarsfeld das Rassemblement National von Le Pen eine pro-jüdische Partei. Das sei der Hauptgrund. Wie kommt er darauf?
Das fragen sich hier viele. Jüdische Verbände und jüdische Religionsgemeinschaften haben bestürzt reagiert in Paris auf diese Meldung. Er ist meines Erachtens Marine Le Pen und ihrer Kampagne zur Dediabolisierung des Rassemblement National auf den Leim gegangen. Sie selbst hat lange Jahre keinerlei antisemitischen oder rassistischen Äußerungen mehr von sich gegeben, aber diese Partei ist es immer noch geblieben. Le Monde hat sich heute einen Spaß daraus gemacht, wenn man das einen Spaß nennen will, verschiedene Kandidaten in den Wahlkreisen aufzuzählen, die mit antisemitischen Spots oder antisemitischen TikTok-Nachrichten weiterhin auf sich aufmerksam machen. Also es ist eine sehr kuriose Geschichte. Die Vermutung ist, dass sein Sohn Arno Klarsfeld, auch er ein Anwalt, aber ein Luftikus in politischer Hinsicht, der schon oft die Seiten gewechselt hat, dieses Ganze eingefädelt hat.
Ja, aber er scheint ja, Serge Klarsfeld, nicht der einzige jüdische Intellektuelle zu sein, der sich für Le Pen entscheiden will. Alain Finkielkraut, sehr bekannter Philosoph, erwägt ebenso die Le Pen-Partei zu wählen. Also irgendetwas scheint ja was dabei zu sein. Eine Verunsicherung offenbar auch in der jüdischen Community in Frankreich.
Ja, da sind wir jetzt bei Zweien. Und in der Tat hat die extreme Linke unter Mélenchons La France Insoumise, LFI, sich in der Tat häufig antisemitisch geäußert. Teile davon haben sich antisemitisch geäußert. Das ist vor allen Dingen hochgekocht nach dem Überfall, nach dem Gemetzel, das die Hamas in Israel am 7. Oktober veranstaltet hat. Da schaffte es Mélenchon und einige seiner Leutnants nicht, von einem Terrorakt der widerlichsten Art zu sprechen, sondern die haben das Ganze als einen Widerstandsakt, einer legitimen Widerstandsaktion des palästinensischen Volkes dargestellt. Das war in der Tat schockierend, das sitzt tief und das macht es vielen, nicht nur Juden, in Frankreich sehr schwer, mit dem Linksbündnis, das sich jetzt zusammengetragen hat, in dem LFI von Mélenchon abermals eine entscheidende Rolle spielt. Ja, das ist der Grund dafür, dass Serge Klarsfeld angewidert und erschrocken über diese doch wirklich offen antisemitische Linke oder Teile, müssen das relativieren, zu dieser Entscheidung gekommen ist. Wie auch Alain Finkielkraut, der selbst auch schon täglich angegriffen worden ist bei Demonstrationen von pro-palästinensischen extremen Linken. Zwei verständliche Reaktionen.
Also vielleicht auch fast schon so eine Verzweiflungstat, eine politische Verzweiflungstat für Le Pen zu stimmen, um eben ja den Antisemitismus in der französischen Linken zu adressieren?
Ja, wobei aber der Antisemitismus in der französischen Linken vollkommen übertrieben ist. Denn vergessen wir nicht, dieses Linksbündnis ist auch zustande gekommen unter Beteiligung von Raphael Glücksmann. Raphael Glücksmann ist Sozialdemokrat und er hat jetzt bei den Europawahlen einen für diese Sozialisten, für sozialdemokratische Linke, gemäßigte Linke, geradezu sensationelles Wahlergebnis von fast 15% eingefahren. Er ist dabei und Glücksmann, der Sohn des großen Philosophen André Glücksmann, ist ja selbst Jude, wie viele andere auch in der französischen Linken. Also das ist nicht repräsentativ, aber es bleibt in der Tat ein Unbehagen für viele, auch für bürgerliche Wähler, im Blick auf Jean-Luc Mélenchon, der in der Tat der sich wie ein Caudillo aufführt, ein autoritärer Charakter ist und, wie gesagt, es nicht über sich bringt, eindeutige Stellung zu beziehen.
Aber die Partei von Marine Le Pen, Rassemblement National, was ist das für eine, ich sag mal, auch geschichtspolitische Haltung, die von dieser Partei vertreten wird, gegenüber der jüdischen Community zum Beispiel, auch gegenüber Israel? Wie kann man das formulieren?
Also das ist eine Partei, die sich reinwäscht, die in einem Programm ist, das sehr viel von Giorgia Meloni abgeguckt hat und das in der Tat, wenn es die Wahl hat oder wenn die Direktion wie Marine Le Pen die Wahl hat zwischen einem anti-arabischen, anti-islamischen Rassismus und dem alten antisemitischen Fonds, der von den Gründern dieser Partei in die DNA dieser Partei eingesenkt worden ist, dann doch lieber anti-arabisch ist und mit dem jüdischen Staat, oder das heißt nicht mit dem jüdischen Staat, sondern mit Netanyahu, mit einer ebenfalls autoritären Regierung, wie wir sie zurzeit in Israel haben, gemeinsame Sache macht. Das schließt nicht aus, und Le Monde zeigt es heute und andere zeigen es auch, dass diese Partei nach wie vor einen starken antisemitischen Fonds hat.
Das sagt Jürgen Ritt, der Literaturprofessor an der Sorbonne in Paris, über ja, die Wahlentscheidungen von zwei gewichtigen jüdischen Stimmen, Publizisten Serge Klarsfeld also und dem Philosophen Alain Finkielkraut, die sich für den Rassemblement National von Le Pen entscheiden wollen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Bitte sehr.
Politischer Streit kann Menschen auch persönlich auseinanderbringen. Das haben, glaube ich, schon einige von uns auch erlebt. Viele Themen spalten Familien und Freunde. Das sehen wir spätestens seit der Migrationsdebatte von 2015, aber auch während der Corona-Pandemie bis heute, gerade auch angesichts der Erfolge der AfD. Wie das Thema auf die Bühne bringen. Caroline Peters zeigt es in einem Monolog in der Schaubühne in Berlin in dieser Szene eines Gesprächs.
Du hast nicht an das System geglaubt. Nein, sagt er. Also, ich habe auch heute noch gravierende Zweifel an dem bestehenden politischen System. An der Demokratie, sage ich. Das Problem ist, und an seiner sehr gelassenen Stimme erkenne ich, dass er das natürlich nicht zum ersten Mal sagt, das Problem ist, dass das System missbraucht wird. Das System wird missbraucht, die Reichen machen einfach Politik nur für die Reichen. Die Linke hat sich vor sehr, sehr langer Zeit verabschiedet und die einzige Partei, die überhaupt irgendetwas macht, für die Leute, die wenig oder moderat verdienen, ist die AfD. Aha. Also du wählst also doch AfD. Okay, ich kann dir sagen, wen ich nicht wähle. Wen ich nicht wähle, ist SPD und CDU. Die Volksparteien, ja, die sogenannten Volksparteien, die sich einfach schon viel zu weit vom Volk entfernt haben. Und du bist das Volk.
Caroline Peters an der Schaubühne in Berlin heute Abend zu erleben in diesem Stück von Maya Zade. In ihrem neuen Stück Spinne heißt es. Das erste Mal übrigens auch etwas von ihr selbst inszeniert. Barbara Behrendt kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist das für ein Stück genau?
Das ist ein Monolog. Wir hören es. Julia, Mitte 40, sitzt da in ihrer Berliner Küche und erzählt uns eine Geschichte aus ihrer Perspektive. Und zwar die Geschichte, wie sie ihren Kindheitsfreund Chris nach ungefähr 25 Jahren Funkstille wieder trifft und feststellt, dass er doch ziemlich rassistische Ansichten vertritt. Und während sie selber doch eher so linksliberal daherkommt, Julia selber gehört eher zum Kulturprekariat, hält sich so als Übersetzerin über Wasser, lebt in einer sehr hellhörigen Wohnung über ihr Ex-Freund mit seiner neuen Freundin, den sie da immer beim Sex zuhören muss. Sie selber in einer sehr eiskalten Wohnung, weil sie Heizkosten sparen will, also alles sehr trist. Und Chris dagegen ist halt so ein superreicher Anwalt im Designeranzug mit verzogenem Teenager-Sohn und so einer Chanel-Shopping-süchtigen Frau mit Botox-Lippen. Die findet, eine Frau hat gar nicht zu arbeiten, sondern sich um die Kinder zu kümmern. Und Julia tut zwar so, als würden die sich jetzt ganz zufällig treffen, hat ihm aber bei seinem Luxus-Italiener aufgelauert und zeckt sich dann quasi so in dieses Familienessen ein. Und die Ehefrau faucht Julia von vornherein total an. Mit Chris gibt es aber erstmal noch so eine alte Vertrautheit, die dann aber schnell kippt, als eben klar ist, dass er AfD-Mandanten vertritt. Das endet natürlich wie immer in so einer Essenssituation, im Besäufnis und im Eklat. Und das Gespräch scheitert am Ende. Und dahinter steht jetzt aber weniger die Frage, was gut situierte, gebildete Menschen dazu bringt, ins Rechtsextreme abzudriften, sondern eher, wie unfähig man selber ist oder die Mehrheit ist, sich mit Antidemokraten auseinanderzusetzen und mit wie vielen Vorurteilen man sich da eigentlich begegnet.
Warum die Spinne?
Na, die Spinne geht auf so eine ganz eklige Kindheitserinnerung von Julia zurück. Beim Buddeln im Sand kriecht da nämlich so plötzlich eine Spinne unter so einem ersten Bein hervor, das die Kinder erst für ein Stöckchen halten. Und die Mutprobe ist dann immer wieder an so einem vermeintlichen Stöckchen zu ziehen und zu gucken, ob da vielleicht auch wieder eine Spinne hervorkommt. Und diese Spinnenerinnerung, die kommt bei Julia immer in so Albträumen wieder. Also für mich ist es eine Metapher für so irrationale Ängste und Abscheu, also das, womit man sich gar nicht auseinandersetzen kann. Vielleicht auch das Nazi-Erbe und dann eben auch die AfD. Aber es wirkt doch echt ein bisschen wie so eine aufgesetzte Grusel-Metapher, also die diesem Milieustück dann so ein bisschen psychoanalytische Tiefe verleihen will. Also Maya Zade porträtiert ja immer so diese Kulturblase, in der sie sich selber auch befindet. Sie hat schon über Sex geschrieben und über Männer- und Frauenklischees, jetzt eben diese Unfähigkeit, mit extremen Ansichten umzugehen. Nur, dass es diesmal eben ein Monolog ist und keine Farce oder Konversationsstück. Es liest sich eigentlich eher wie eine Kurzgeschichte oder wie ein Hörspiel. Eine schöne Kurzgeschichte. Maya Zade kann schon wirklich sehr pointiert schreiben. Mit wenigen Details kann sie da so ganze Milieus entwerfen, aber tatsächlich auch ein bisschen mit wenig Erkenntnis gewinnen. Und was ich auch schwierig für die Bühne und für das Thema finde, ist, dass wir ja alles aus Julias Perspektive hören. Also wir wissen ja nur aus ihrer Sicht, wie der Abend verlaufen ist und erfahren dann eigentlich mehr über ihre Vorurteile als jetzt über das Gegenüber.
Dann haben wir Caroline Peters. Es gibt nur eine Figur auf der Bühne. Wir haben es ja gehört, das ist ein Monolog, Sie haben es gesagt. Und sie muss nun sozusagen all diesen verschiedenen Figuren ihre Stimme leihen, muss diese Gespräche aufrechterhalten. Wie funktioniert das?
Ja, also es ist jetzt keine Überraschung, wenn ich sage, sie macht das wirklich herausragend. Sie erzählt die Geschichte eben so, als würde sie ihr wirklich vor Augen stehen. Und wir haben es ja gehört, also sie geht da schon so ein bisschen in die unterschiedlichen Stimmen rein, begibt sich wirklich in die Szenen, zeigt auch ihre Irritation, irgendwann auch ihre Wut, aber eben nie zu viel, auch nicht überzogen, beziehungsweise auch nur dann, wenn sie dann spielt, betrunken zu sein. Und dann geht sie aber immer wieder auch aus den Szenen heraus und kommentiert die so von der Seite. Das ist dann wirklich auch sehr komisch. Man hört ihr wahnsinnig gerne zu und man sieht ihr auch gerne zu, wie sie da so am Küchentisch übrigens sitzt, erst im T-Shirt und Shorts und sich dann ein Ei brät und später deckt sie den Tisch ein. Der Raum wird immer mehr zu diesem Restaurant und führt eben dazu, dass beide so sehr von ihren Haltungen überzeugt sind, dass sie sich eigentlich gar nicht zuhören können.
Am Ende hat es sich gelohnt, dass Maya Zade tatsächlich auch selber inszeniert?
Also es ist jetzt wirklich keine kreative Inszenierung. Hinter der Küchenzeile, da steht so eine weiß gefließte Wand und darauf werden oft Videobilder und Live-Videos abgebildet, die Caroline Peters teilweise selber mit ihrem Handy filmt. Und es sind immer so Schaben und Würmer und Spinnen. Irgendwann kommt noch so ein lautes Dröhnen dazu. Also das ist schon arg plakativ, muss man sagen.
Barbara Behrendt kommt aus dieser Uraufführung an der Schaubühne in Berlin. Also die Spinne von Maya Zade mit Caroline Peters in der Hauptrolle, in der einzigen Rolle. Ein Monolog. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, schön, wenn man sich für seine Sammlung ein Privatmuseum bauen kann. Der Unternehmer Reinhard Ernst hat das gemacht in Wiesbaden, eröffnet jetzt sein Museum mit seiner Sammlung. Und die hat es in sich. Genauso wie die Architektur von Pritzker-Preisträger Fumihiko Maki, der die Eröffnung allerdings nicht mehr erlebt. Ludger Fittgau hat sich für uns in diesem neuen Museum umgeschaut.
Das neue Museumsgebäude des japanischen Architekten Fumihiko Maki schiebt sich wie ein weißer Wal in die Wiesbadener Innenstadt. Deshalb ist es konsequent, dass im Inneren ein eigener Ausstellungsraum Moby Dick gewidmet ist. Gefüllt ist er mit 3 Wandreliefs von Frank Stella, in denen der US-Künstler Kapitel aus dem berühmten Melville-Roman verarbeitet hat. Ausstellungskuratorin Lea Schäfer.
Sie sehen die Harpune, die sozusagen auf den Pottwal geschossen wird. Sie sehen aber auch zerrissene Netze. Also es kommt da wohl auch irgendwie zu einem Kampf. Sie sehen das umgekippte Boot, zum Teil auch Wrackteile. Und auch da oben, ja, ist es jetzt eine Welle, ist es eine Walflosse? Es bleibt ungeklärt, aber es ist alles auf einmal da und es deckt eigentlich die ganze Erzählung dieses Kapitels ab. Und das ist das Wunderbare an Frank Stella und an der Serie.
Die über rein abstrakte Kunst deutlich hinausweist. Bei abstrakter Kunst liegt aber der Fokus der fast 1000 Werke umfassenden Kunstsammlung des Maschinenbauunternehmers Reinhard Ernst. Gefragt, ob er schon immer die Idee hatte, für seine Sammlung ein 80 Millionen teures Gebäude eines Pritzker-Preisträgers bauen zu lassen, sagte er heute nein. Doch vor allem im Gespräch mit Max Hollein, dem früheren Chef des Frankfurter Städel und heutigen Direktors des Metropolitan Museum of Art in New York, sei ihm klar geworden, kein bereits bestehendes deutsches Museum hat genug Platz, seine Sammlung, die einen Wert von mehr als 100 Millionen Euro hat, zu lagern und angemessen zu zeigen. Deshalb also der Museumsneubau. Reinhard Ernst berichtete heute, dass ihm die Planungsarbeit mit dem vor wenigen Wochen verstorbenen Star-Architekten Fumihiko Maki in den vergangenen Jahren nicht immer Spaß gemacht habe. Denn Maki sei ein äußerst pedantischer Planer gewesen.
Ich war dann abends ziemlich müde. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Da sagt er zu mir, willst du ein Museum bauen oder nicht? Das sind Erinnerungen, die ab und zu mal hochkommen und die dann auch diese Besuche geprägt haben. Arbeit von morgens bis abends, Detailarbeit, so wie er es gewohnt ist. So ist er gewohnt, seine Werke zu bauen. Wenn man sich in Tokio ansieht, was er gebaut hat, von der Spiral angefangen bis hin zu den Museen, die er gebaut hat. Das sind Werke in Perfektion.
Auch das Wiesbadener Museum ist perfekt geworden. Maki hat sein Gebäude um einen Innenhof platziert, der alle Stockwerke mit Licht versorgt. Auch die Museumsräume ohne Sonnenlicht sind nie weit vom Lichthof entfernt. Er gibt Orientierung. Alle Räume sind individuell geschnitten, unterscheiden sich auch enorm in den Raumhöhen. So können Gemälde und Skulpturen nahezu jeder Größe gezeigt werden. Die Schwerpunkte der Sammlung liegen bei abstrakter, europäischer und japanischer Nachkriegskunst sowie beim amerikanischen sogenannten abstrakten Expressionismus. Aus dem Sammlungsbestand werden in der Ausstellung Nummer 1 auch Werke deutscher Künstlerinnen und Künstler gezeigt, die der Nationalsozialismus ins US-Exil trieb. Kuratorin Lea Schäfer.
Friedel Subas hier hinter mir, der Argonaut von 1983, ist dafür ein wunderbares Beispiel, denn der hat eben am Vorabend des Zweiten Weltkriegs Berlin verlassen müssen. Ganz alleine ist er in die USA gegangen. Die ganzen KünstlerInnen konnten natürlich nichts mitnehmen, groß. Ja. Das Einzige, was sie mitgenommen haben und mitgebracht haben in die neue Heimat, war sozusagen die Begeisterung für die Malerei und sozusagen den Wunsch, das auch weiter zu verfolgen. Und über die Malerei sind aber dann auch eben die KünstlerInnen in Kontakt gekommen. Sie haben sich in der Galerie von Peggy Guggenheim getroffen. Sie haben sich natürlich abends in den Bars und Kneipen getroffen und sich über die Malerei ausgetauscht.
60 Werke aus der Sammlung Ernst werden in der Eröffnungsausstellung präsentiert. Darunter sind großformatige Werke unter anderem von K.O. Götz, Helen Frankenthaler, Judith Reige, Fred Thieler und eben auch Frank Stella zu sehen. In einer zusätzlichen Sonderausstellung wird der Architekt Fumihiko Maki vorgestellt. Mit Modellen seiner weltweit insgesamt 10 Museumsbauten oder auch des Towers 4 World Trade Center in New York, das er neben dem Ground Zero des Attentats vom 11. September 2001 bauen konnte. Das neue Museum für abstrakte Kunst, das Maki Wiesbaden geschenkt hat, ist großartig geworden. Vielleicht hat der Stifter Reinhard Ernst recht, wenn er sagt:
Ich würde mir wünschen, dass Sie nochmal wiederkommen in Ruhe. Und ohne jemand mal durchs Gebäude gehen, durchs Haus gehen und dann werden Sie feststellen, das ist das schönste Museum, was Sie gesehen haben.
Ob das stimmt, kann bald jede und jeder selbst überprüfen. Der Museumsbetrieb beginnt am 25. Juni.
Ludger Fittgau über dieses neue Privatmuseum Reinhard Ernst, die Sammlung Reinhard Ernst in Wiesbaden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau.
Das Kunsthaus Zürich hat 6 Bilder aus der Sammlung Bühle abgehängt. Es handelt sich um Werke aus dem Besitz jüdischer Sammler. Erste Kontakte mit Nachfahren bestünden, teilte die Stiftung Sammlung EG Bühle heute mit. Man strebe eine, Zitat, faire und gerechte Lösung an. Unter den abgehängten Bildern sind Werke von Claude Monet, Henri de Toulouse-Lautrec und Vincent van Gogh. Hintergrund des Vorgehens sind neue Richtlinien des US-Außenministeriums zum Umgang mit Besitz von Juden, die wegen der Verfolgung in der NS-Zeit zu Verkäufen gezwungen waren. In den vergangenen Jahren wuchs der Druck auf das Kunsthaus Zürich, die Herkunft sämtlicher Kunstwerke und die Umstände von Ankäufen zu prüfen. Ausgangspunkt war die umstrittene Sammlung des einstigen Waffenunternehmers Emil Bühle, die seit 2021 im Kunsthaus ausgestellt wird. Bühle hatte mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet und Werke gekauft, die zuvor Juden gehört hatten. Er zahlte dafür, aber womöglich unter dem eigentlich angemessenen Preis. Die Schauspielerin Sandra Hüller wird Patin eines Rettungsschiffs, das Geflüchteten im Mittelmeer zu Hilfe kommen soll. Hüller sagte zu ihrem Engagement für die Hilfsorganisation CI, jeder Mensch habe ein Recht auf Freiheit, Frieden und Sicherheit. Sie wolle dazu beitragen, dass Menschen in Not die dringend benötigte Hilfe erhielten. Für die private deutsche Organisation CI mit Sitz in Regensburg sind im Mittelmeer bereits 3 andere Schiffe unterwegs. Die CI 5, für die Hüller die Patenschaft übernimmt, war früher für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger vor der Küste von Schleswig-Holstein im Einsatz. Vor einem Jahr deckte Deutschlandfunk Kultur auf, dass mit Mitteln aus dem Corona-Programm Neustadt Kultur auch rechtsextreme Buchprojekte finanziert worden sind. Jetzt hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der einen Teil der Fördergelder im Auftrag der Bundesregierung vergeben hatte, einen Verlag aufgefordert, das Geld zurückzuzahlen. Es handelt sich um das Buch Kulturkampf um das Volk, der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen von Martin Wagener. Der Inhalt wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz in Teilen als extremistisch eingestuft. Das Buch bekam damals eine Förderung von 7.500 Euro, die der Börsenverein jetzt zurückhaben will. Unser Redakteur Max Kubal hat den Fall recherchiert.
Die haben jetzt sehr, sehr lange geprüft, 14 Monate lang. Jetzt aber kommt Bewegung in die Sache. Und der Börsenverein hat mir geschrieben, man habe ein unabhängiges Gutachten bei einem Juristen beauftragt, Professor Alexander Thiele, der ist Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin. Und Thiele kommt zu dem Ergebnis, dass man von einem Verstoß gegen die Förderrichtlinien ausgehen könne und daher die Förderung rückgängig gemacht werden könne.
Deutschlandfunk Kulturredakteur Maximilian Kubal.
Viktoria Eglau mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Seit Jahren nun schon versuchen ethnologische Museen in Deutschland Gerechtigkeit herzustellen. Jedenfalls ein bisschen, indem sie koloniales Raubgut zurückgeben oder zumindest danach suchen. Auch in Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern, etwa in Afrika. Die Benin-Bronzen sind ja da das prominenteste Beispiel, die Rückgabe der Benin-Bronzen. Aber es geht trotzdem insgesamt nur sehr langsam voran. Das betrifft ja Tausende, Zehntausende Objekte. Viel Bürokratie steht im Weg und das Geld reicht auch nicht. All das wird deutlich in einer sogenannten Zürcher Erklärung, die jetzt von deutschsprachigen ethnologischen Museen veröffentlicht worden ist. Eines davon das Lindenmuseum in Stuttgart, geleitet von Ines de Castro. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also ich glaube, eine Sache, die man auf jeden Fall sehen kann, dass es da einen Mentalitätswechsel in den letzten 2, 3, 4 Jahren auch in der deutschen Außenpolitik zum Beispiel gegeben hat, aber auch in der deutschen Kulturpolitik auf verschiedenen Ebenen. Es gab viele Rückgaben von kolonialem Raubgut, auch viele Projekte der Zusammenarbeit mit Museen vor Ort, zum Beispiel in Afrika, aber auch andernorts. Und in dieser Züricher Erklärung wird ja so ein bisschen deutlich, dass es da noch viele Probleme gibt, auch viele praktische Probleme der Zusammenarbeit. Welche genau sind das?
Ja, also auf der einen Seite haben Sie recht, dass die Politik uns da wirklich sehr viel geholfen hat mit verschiedenen Projekten, verschiedenen Institutionen. Gerade wir hier in Baden-Württemberg werden vom Wissenschaftsministerium sehr unterstützt, aber es gibt natürlich noch einige Herausforderungen und ich würde vor allen Dingen 2 gerne skizzieren. Die eine Herausforderung ist, dass diese ganzen zusätzlichen Arbeiten, die mit der Aufarbeitung der Kolonialzeit, mit der Kooperation und Partnerschaft mit den Ländern Afrikas oder Asiens oder Lateinamerikas dass das alles zusätzliche Arbeiten sind, die die Museen gerne machen, aber wofür sie keine finanziellen Ausgleich oder Zusatzgelder bekommen. Also deshalb appellieren wir wirklich an die Politik, dass wir für diese Art der neuen Partnerschaft, der neuen Beziehungen, sage ich mit dem sogenannten globalen Süden, eine Anpassung unserer Budgets benötigen und auch wirklich für die Finanzierung dieser Projekte und Restitutionsaufgaben bessere Möglichkeiten uns wünschen, an Fördergeldern zu kommen.
Und das ist das ein Appell? Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, ist das ein Appell an den Bund oder an die Länder oder vielleicht sogar an die Kommunen? Wer soll da als Erster sich bewegen?
Wir würden uns wünschen, dass sich wirklich alle ein bisschen bewegen. Also unsere Trägerschaft der ethnologischen Häuser ist ja sehr unterschiedlich. Also ich glaube, das ist in erster Linie ein Appell an die Träger, also was die Budgets natürlich der Museen angeht, aber auch ein Appell an den Bund, was zum Beispiel zusätzliche Fördermöglichkeiten wäre.
Und Sie hatten noch einen zweiten Punkt, der Ihnen wichtig war?
Der zweite Punkt, der uns wichtig ist, ist wirklich, sind die Probleme mit Visa-Angelegenheiten. Das betrifft vor allen Dingen Partnerschaft und Kooperation mit den Ländern Afrikas. Wir stellen seit der Pandemie eigentlich fest, und es wird zunehmend schwieriger, dass für Forschungsaufenthalte oder für Tagungen, wenn wir zum Beispiel VertreterInnen aus den sogenannten Herkunftsgesellschaften, aus denen unsere Objekte stammen, hierher einladen wollen, dass eine große Schwierigkeit dieser neuen Form der Kooperation ist, dass diese Personen kein Visum bekommen, um nach Deutschland einreisen zu können.
Welche Länder betrifft das besonders?
Also wir haben gerade mit Kamerun und Tansania große Schwierigkeiten, aber es sind auch andere Länder Afrikas betroffen. Und wie Sie sagen, also auf der einen Seite finden wir bereits schon im Koalitionsvertrag des Bundes wirklich, dass die Aufarbeitung der Kolonialzeit ein wichtiges Anliegen ist. Dieses zeigt sich aber noch nicht in einer Erleichterung der Visa-Angelegenheiten. Zum Beispiel bei Kamerun müssen Sie 7 Monate im Voraus überhaupt sich dort anmelden, um ein Visum zu bekommen. Das ist natürlich nicht unbedingt eine Form der Partnerschaft, wie wir sie uns wünschen, und zeigt auch nicht unbedingt eine Willkommenskultur.
Und das ja vor dem Hintergrund, dass, und das steht ja auch in dieser Züricher Erklärung, die jetzt veröffentlicht worden ist, dass eben Menschen aus den Herkunftsländern verschiedenster Art, ob das nun Expertinnen sind, Forscherinnen oder eben auch Nachfahren von Opfern zum Beispiel, dass die ja stärker eingebunden werden sollen, ne? Auch in die Arbeit der europäischen Museen, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe passieren soll.
Unbedingt. Also für diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe sind diese Personen unverzichtbar für unsere Häuser, und wir wollen ja mit diesen Personen zusammenarbeiten und nicht über diese Personen. Also es ist uns ganz, ganz wichtig, wirklich eine dekolonisierte Praxis in die Museen hineinzubringen, eine mehrstimmige, multiperspektivische Praxis zu befolgen, die auch wirklich jenseits des europäischen Blickes auch schaut.
Das betrifft ja auch, und das steht auch in dieser Erklärung, auch die Öffentlichkeit, auch uns Medien zum Beispiel, auch die Politik. Da ist die Rede von Dekolonisierung von Wissen und auch dem Versuch, sozusagen kulturelle Komplexität besser zu verstehen. Worauf wollen Sie da genau hinaus?
Ja, ich glaube, die ethnologischen Museen stehen nun in dieser Komplexität dadurch, dass sie immer partizipativer arbeiten, zum Beispiel im Bereich der Ausstellungen. Wir wollen viele Stimmen, die lange Zeit nicht gehört wurde, mit integrieren. Und das macht die Präsentation zum Beispiel von Themen auch komplexer. Und wir würden uns wünschen, dass unsere Besucher, aber auch die Medien uns dabei begleiten und vielleicht auch helfen, dass wirklich diese neue Form des ethnologischen Museums an die Gesellschaft vermittelt wird, die wir doch zunehmend wirklich als polarisiert wahrnehmen und vielleicht nicht mehr so offen, was diesen Diversitätsdiskurs angeht.
Das heißt, Sie arbeiten auch einer gewissen politischen Entwicklung entgegen, wenn man so will? Machen Sie sich da Sorgen, was politisch-gesellschaftliche Entwicklungen, also Richtung Nationalismen, Richtung Abschottung, Richtung Populismus angeht?
Ja, absolut. Also wir glauben, dass Museen wirklich Spiegel der Gesellschaft sind und da auf Gesellschaft reagieren. Und wir machen uns natürlich große Sorgen, wie es in Zukunft mit unserer kulturellen Diversität und mit unserer gemeinsamen Zukunft in dieser Gesellschaft weitergeht.
Haben Sie vielleicht, ja, bitte.
Und da möchten wir einen Beitrag leisten dafür. Mhm.
Ja. Haben Sie noch zum Abschluss des Gesprächs vielleicht eine positive Erfahrung aus den letzten Monaten, die Ihnen richtig Mut und Kraft gibt?
Ja, also zum Beispiel, wir haben hier eine Afghanistan-Ausstellung, die entstanden ist mit 25 Personen hier aus der Stuttgarter Community mit und ohne Afghanistan-Bezug. Und wenn ich die Begeisterung sehe, wie diese Personen wirklich dieses Museum als ihr Haus auch mitentdeckt haben, das gibt mir großen Mut.
Das sagt Ines de Castro, Direktorin des Stuttgarter Lindenmuseums, des Ethnologischen Museums dort in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Über ja, die Schwierigkeiten auch einer Dekolonisierung, letztlich des Denkens der Öffentlichkeit und natürlich auch ganz praktisch die Zusammenarbeit mit vielen Museen, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent und die auch praktischen Schwierigkeiten, wenn es um die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte geht. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
So, gehen wir doch nach Chemnitz, die europäische Kulturhauptstadt. Nächstes Jahr, 2025, präsentiert sich weltoffen, klar. Da gibt es auch, glaube ich, keine wirkliche Alternative dazu. Man versucht natürlich so ein bisschen auch die Schlagzeilen der letzten Jahre von rechten Aufmärschen vergessen zu machen. Und dazu gehört unter anderem ein großes Kunstfestival, was schon so mal ein bisschen die Kulturhauptstadt vorbereiten soll. Es verbindet verschiedene Orte in der gesamten Innenstadt und widmet sich den Folgen des Klimawandels. Aber es geht auch darum, die Stadt mit ihrer eigenen Geschichte zu versöhnen, die ja sehr widersprüchlich ist und viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Carsten Probst hat sich in Chemnitz für uns umgeschaut bei diesem Festival. Wie kann man sich das vorstellen, Carsten? Ist das so Imagepflege oder sehen wir da wirklich künstlerische Visionen in Zeiten des Klimawandels?
Ja, also das Festival mit dem Titel New Ecologies möchte, glaube ich, wie bei so kulturellen Großevents fast üblich eigentlich so ein bisschen beides. Die Kunstsammlungen Chemnitz waren, das gehört zur Vorgeschichte dieses Projektes hinzu, seit den 1990er Jahren ja intensiv mit großen Ausstellungen bemüht, so Chemnitz als die Stadt der Moderne wieder in Erinnerung zu bringen, als eine der fortschrittlichsten Städte bis zur Nazizeit und auch zu DDR-Zeiten gab es hier ja eine widerständige Kunstszene. Man möchte also wirklich wieder so ein wenig mit der Kunst auch zeigen, dass man eine lebendige Stadt ist, eine Stadt im Hier und Jetzt. Zugleich geht es aber auch gerade um die Industriegeschichte der Stadt hier bei diesem Festival, vor allem um die Wismut AG, die zu DDR-Zeiten hier ihren Sitz hat und die die Umweltthematik absolut aktuell macht mit den Hinterlassenschaften. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Kunstprojekte, die hier im öffentlichen Raum sich über die Stadt verteilen, gleich mit großer Geste so eine Zukunftsvision für Chemnitz als Klimametropole entwerfen, aber sie geben doch so kleine, diskrete Hinweise für ein anderes Verständnis der Stadtumwelt. Und das finde ich gerade in Chemnitz mit dieser Industriegeschichte schon thematisch sehr passend.
Und wenn man sich in der Innenstadt umschaut, wer schon mal in Chemnitz war, der merkt, dass es eine sehr zerrissene Innenstadt ist, mit sehr unterschiedlicher Bebauung, zum Teil auch mit großen Flächen. Man sieht auch, wie der Zweite Weltkrieg da seine Spuren hinterlassen hat und der Wiederaufbau zu DDR-Zeiten. Also, wie kann man sich genau dieses Konzept dieses Festivals, dieser Ausstellung an verschiedenen Orten in der gesamten Innenstadt vorstellen?
Ja, man bekommt so einen kleinen Lageplan in die Hand gedrückt, auf dem die insgesamt 17 Arbeiten im Bereich der Innenstadt eingezeichnet sind. Und wenn Sie das alles sorgfältig ablaufen, dann sind Sie eigentlich einen Tag mindestens beschäftigt. Also ich hatte jetzt das Privileg, bei meinem Rundgang immer wieder auch die KünstlerInnen an den verschiedenen Orten anzutreffen. Zum Beispiel Markus Bader von Raumlabor Berlin, einem sehr umtriebigen, mittlerweile auch ziemlich bekannten Büro von Architekten und StadtplanerInnen, die sich oft betont einfacher Materialien und Entwürfe bedienen, um eben auf so eine nachhaltige Raum- und Stadtnutzung aufmerksam zu machen. Und die haben am Roten Turm in Chemnitz gegenüber der Chemnitzer Stadthalle eine Art Regenwasseraquädukt aufgebaut aus Holz, dass das Wasser eben so aus einer Regenrinne vom Roten Turm in ein großes Wasserbassin ableitet. Und was als Gedanke dahinter steht, das erklärt Markus Bader.
Wir kennen das alle von zu Hause. Wenn man den Wasserhahn öffnet, hat man ca. 20-30 cm Sichtbarkeit für Wasser zwischen einem Rohrsystem, was das Wasser von irgendwo kilometerweit entfernt dahin bringt, und einem anderen Rohrsystem, was das Wasser irgendwo kilometerweit zur Kläranlage bringt. Und unsere Arbeit macht eigentlich so einen kleinen Moment sichtbar. Dadurch, dass jetzt hier die Regenrinne angezapft ist und wenn es regnet, eben das Wasser da vorne in so einem Wasserfall in dieses Becken plätschert und da einfach mal so ein bisschen bleibt.
Ja, angesichts der Hochwasser in Süd- und Ostdeutschland in den letzten Wochen natürlich auch ein sehr aktuelles Thema. Grundsätzlich muss man sagen, dass sämtliche Installationen in der Stadt wirklich sehr diskret erscheinen. Viele musste ich regelrecht suchen, entdeckte sie manchmal nur durch die Hinweistafeln. Eine Ausnahme davon ist der riesige Abguss eines in Südafrika gestrandeten Buckelwals, der mitten in der Tiefgarage am Theaterplatz jetzt liegt. Und das ist schon wirklich ein surrealer Anblick. Das sprengt auch sozusagen den regulären Betrieb in dieser Tiefgarage teilweise. Also da greift die Kunst mal wirklich sehr direkt ein. Und die Künstlergruppe Claire Fontaine setzt die Fassade des Museums Gunzenhauser mit so digitalen Flammen-Emojis unter Feuer, was als in der Dunkelheit sehr prächtig aussieht, aber was vor allem als Zitat von Greta Thunberg, ein Zitat von Greta Thunberg aufnimmt von 2016, wonach die Menschheit sich jetzt angesichts des Klimawandels so verhalten solle, als ob ihr Haus brenne sozusagen. Aber viele Interventionen sehr diskret, zum Beispiel das Rotterdamer Stadtplanungsbüro US, das auf einer großen Baubrache mitten in der Stadt versteinerte Bäume abgelegt hat, um eben die heutige Stadtplanung mit einer Natur zu konfrontieren, die noch ganz ohne den Menschen auskam.
Vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, dass das ja alles in einem sehr spannungsreichen politischen Umfeld passiert in Chemnitz, in ganz Sachsen und auch in vielen Bundesländern, gerade im Osten der Republik sehen wir ja, wie stark die AfD ist. Wir stehen da auch kurz vor Landtagswahlen. Und was wir auch hören, ist, dass die AfD ja auch gerade in sächsischen Kommunen bereits in Teilen Einfluss auf die Kulturpolitik nimmt. Und wir wissen ja, ich meine, das Festival kümmert sich um den Klimawandel. Das ist das Thema dieses Festivals, dass AfD und die Anerkennung des Klimawandels ein sehr schwieriges Verhältnis ist, um es mal so auszudrücken. Welche Rolle spielt das?
Also dieses Festival hatte einen Vorläufer vor 4 Jahren, das nannte sich Gegenwarten, und da waren die Reaktionen auch schon AfD-getrieben, teilweise extrem heftig, aber das lag natürlich auch am Thema der ersten Ausgabe, das noch mehr Sprengkraft hatte, nämlich da ging es um Migration und um Chemnitz als stadtrechter Aufmärsche. Die ausgestellten Arbeiten damals waren teilweise viel offensiver, provokanter, und Florian Matzner, Kurator damals wie heute, erinnert sich an diese Zeit.
Da hat sich so eine ganze Wut abgeladen im doppelten Wortsinne bis hin zu Vandalismus, kann man auch ruhig sagen. Vor allem die AfD, die rechten Parteien, haben das auch für sich genutzt, um zu zeigen, wie Steuergelder verschwendet werden, wie sie selbst sagten. Aber ich merke, dass sich eine Stimmung aber auch total verändert hat. Also vielleicht auch durch Kulturhauptstadt viel offener, freier, liberaler, kann man glaube ich schon sagen.
Ja, und auch mein Eindruck ist, dass sich das dieses Jahr alles etwas anders darstellt. Das Thema Klimawandel, zwar brisant, wie Sie es schon sagten, aber die Werke sind in ihrer Wirkung eben auf das Stadtbild doch eher zurückgenommen, und das Kulturhauptstadtjahr wirft in Chemnitz deutlich seine Schatten voraus. Ich denke, dass die Wellen, die Emotionen jetzt nicht mehr so hoch gehen wie noch vor 4 Jahren.
Carsten Probst also über dieses Kunstfestival in Chemnitz. Ja, ein Jahr oder ein halbes Jahr besser gesagt vor Beginn der europäischen Kulturhauptstadt dort. Ein Kunstfestival, das sich um den Klimawandel kümmert. Und Ulrike Timm schaut in die Feuilletons vom 21. Juni.
Es gibt keinen Gewinner mehr. Mit dem Preis der Nationalgalerie Berlin sollen künftig alle ausgezeichnet werden, die auf der Shortlist stehen. Das sind diesmal gleich 4 Künstler. Gut für die Achtsamkeit, aber schlecht für die Kunst, meint die Welt. Mit dem neuen Format wolle man die Wichtigkeit bekräftigen, auf Kollektivität statt Individualismus zu setzen und sich für Solidarität statt Einzelkämpferinnentum stark zu machen, so die Leiter des Hamburger Bahnhofs. Dort bekamen die bisherigen Gewinner große Ausstellungen und genossen viel Aufmerksamkeit. Olafur Eliasson etwa oder Katharina Große. Und nu? Vierfachschau? Was bei der achtsamen Formatanpassung auf der Strecke bleibt, ist Sportsgeist, kritisiert Markus Wöller. ist es einzelnen Künstlern, die ja doch Individuen sind und ihre Werke nicht gemeinsam geschaffen haben, nicht zuzumuten, dass ihre Arbeiten in den Wettbewerb treten und die Qualität ihrer Beiträge verglichen werden? Vor allem aber schwäche das die kritische Urteilskraft des Kunstbetriebs, die Jury delegitimiere sich selbst, meint die Welt. Nun ja, bei der EM wird es Mitte Juli nur einen Sieger geben, aber das ist ja keine Kunst. Die Taz kommentiert die Austrittswelle auf der Internetplattform X und freut sich darüber angesichts von Shitstorms, Trollen und rechten Strömungen dort. Das Argument, man dürfe X nicht den Rechten überlassen und müsse dort präsent sein, lässt Caroline Schwarz nicht gelten. Der Ort sei als Debattenraum doch eh verloren. X als solchen erhalten zu wollen, gleiche dem Versuch in einem bayerischen Bierzelt die Leute zu überzeugen, keinen Alkohol zu trinken. Die Taz jedenfalls frohlockt, vor wenigen Tagen haben 49 deutsche Organisationen, darunter die Ärzte der Welt und die Kindernothilfe, zum Internationalen Tag gegen Hate Speech ihre Accounts deaktiviert. Ein Schritt in Richtung der Irrelevanz der Plattform. Mögen den 49 viele nachfolgen. Nun ja, es wird dauern, bis Ex-Fans ganz einsam werden, aber ein bisschen mehr Coolness und Achselzucken kann nicht schaden. Schusswaffeneinsatz gegen die Sonne, posaunt es uns aus der Süddeutschen Zeitung entgegen. Es geht um ein Kunstwerk etwas älteren Datums, Nancy Holt's Sonnentunnel von 1976 nämlich. Die stehen in Utah in der Wüste und locken jedes Jahr zur Sonnenwende die unterschiedlichsten Fans an, gemeinsam in die Röhre zu gucken und den sich dort spiegelnden Sonnenuntergang zu bestaunen. Sie sind ein inklusiver Ort. Mit allen Bewusstseinserweiterungsmitteln der West Coast gehirngewaschene Altippis und junge Nachwuchsesoterikerinnen, die gerade erst lernen, sich in die Achsen des Universums einzuschwingen, werden gesichtet. Direkt daneben kampiert aber genauso begeistert die Art von Amerikanern, die in turmhohen Pickup-Trucks vorfährt, das Star-Spangled Banner im abendlichen Wüstenwind wehen und sich mit Coors Light aus der Dose volllaufen lässt, freut sich die Süddeutsche. Aber alles hat seine Schattenseiten und die Kunst Schmauchspuren von Pistolenkugeln nämlich. Seit jeher kämen auch die einheimischen Jugendlichen mit ihren Knarren hierher und machten sich einen Spaß daraus, schräg in die Röhren hineinzuballern und dann die Projektile kreiseln zu lassen, bis sie in schwer berechenbaren Winkeln hinten wieder rausgepfiffen kommen. Ein Fachmann vor Ort erklärt das für eine landestypisch rustikale Form der Zärtlichkeit als ein Streicheln nach Art des Wilden Westens. Man kann halt nicht alles haben. Kunst, Inklusion, Gemeinschaft und den perfekten Sonnenuntergang. Der Künstlerin Nancy Holt ist im Berliner Martin-Gropius-Bau übrigens gerade eine große Ausstellung gewidmet. Hier finde das Lapidare mit dem Lichtmystischen zusammen, so die Süddeutsche. Und auf diese feuilletonistische Verrenkung muss man auch erstmal kommen. Immerhin, dass hier jemand seiner Begeisterung mit Schusswaffen Ausdruck verleiht, ist hoffentlich unwahrscheinlich.
Ulrike Timm mit den Feuilletons vom längsten Tag vom 21. Juni. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.